Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung alt entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
Ich bin Linda von Rennings.
Und heute bei uns zu Gast ist Hagen Rickmann, Geschäftsführer für Geschäftskunden bei der Telekom Deutschland. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wir wollen heute vor allem über die Digitalisierung des Mittelstands sprechen, über die Datenexpertise und Datenanalyse dort. Aber erstmal wollen wir Sie besser kennenlernen und Sie unseren Hörern besser vorstellen. Können Sie uns zum Beginn mal Ihren Werdegang skizzieren und Ihre wichtigsten Learnings, wie Sie bis jetzt an die Stelle gekommen sind, wo Sie sind?
Ja, das war natürlich kein schneller Weg, sondern da gab es einige Stationen davor. Ich habe eine Berufsausbildung als Bankkaufmann gemacht, war bei der Deutschen Bank, hatte auch eine eigene Firma über 10 Jahre und also war während des Studiums auch selbstständig und auch noch danach. Dann bin ich Berater geworden, wie viele, aber das hat nur 2-3 Jahre gedauert. Dann hat man mich abgeworben, ein Mandant, und dann war ich vor allen Dingen verantwortlich dort für die Finanzen. Aus dem Bereich Finanzen und IT komme ich. Und das waren dann 3 Jahre, die großen Zeiten der Internetgeschichte zwischen 98 und 2002, so ungefähr. Manche mögen sich erinnern. Dann bin ich gewechselt danach zu einem großen amerikanischen Anbieter. Hewlett Packard kennt man, und die hatten damals mal EDS erworben, Electronic Data Systems, ein IT-Outsourcer, ziemlich groß. Da war ich 7 Jahre viel in den USA und Europa unterwegs. Und dann bin ich zur Telekom gekommen und habe mich dann dort um die T-Systems 4-5 Jahre gekümmert und jetzt seit 7 Jahren bei der Telekom Deutschland verantwortlich für das ganze Geschäftskundenthema in der Telekom weltweit, für die ganzen Telekommunikationsdienste und natürlich auch das Thema IT. Und so ging das dann immer Stück für Stück ein bisschen mehr. Und die Learnings, immer schön flexibel bleiben, sich auf neue Dinge einstellen, lernen, lernen, lernen. Aber manchmal auch Themen fokussieren, die dann eben wichtig sind und nicht alles nur breit ein bisschen, sondern ein paar Tiefenbohrungen muss man machen. Und manchmal braucht man ganz schön langen Atem, um auch anzukommen. Und man soll sich vom Weg nicht ablenken lassen, denke ich. Aber manchmal ist man auch auf dem sogenannten Holzweg, um das dann zu erkennen und dann sich auch einzugestehen, das war nichts. Aber das kann einen stärker machen und dann das Gute darin zu sehen, dass man wieder eine Etappe mehr an Erfahrung manchmal gesammelt hat. Das gehört leider auch dazu.
Absolut. Ich glaube, vom Holzweg sich abbringen lassen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt verantworten Sie seit 2015 den Geschäftskundenbereich der Telekom Deutschland. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Also was machen Sie so?
Ja, klar. Also was wir machen, wofür wir bekannt sind, sind natürlich das Thema Festnetz oder Mobilfunk. Also zu Hause den Internetanschluss oder auch bei den Firmen selbstverständlich Daten und Telefonie. Dann zweites Thema natürlich Mobilfunk, klar. Handys rauf und runter, groß, klein, alles, was Sie haben wollen. Das können wir unter anderem auch. Aber was man vielleicht nicht so gut weiß, dass wir natürlich massiv auch bei den Geschäftskunden im IT und im Digitalisierungsthemen unterwegs sind. Also von Hosting bis zur Anwendungsentwicklung bis zur Start-up-Kooperation machen wir dort alleine schon deutlich über 1 Milliarde Umsatz allein in meinem Bereich. Also machen wir 3 große Dinge. Festnetz, Mobilfunk und IT und natürlich die neuen Themen. Und das sind 9 Milliarden Umsatz, die ich dort verantworte. Das ist schon ganz ordentlich und das wächst. Das ist das Erfreuliche daran, auch wenn es Bereiche gibt, die natürlich sich dauernd immer wieder verändern oder auch unter Preisdruck stehen und wo man immer dranbleiben muss. Gibt es aber auch mal wieder neue Themen, die wir entwickeln. Und da sind wir ganz schön innovativ, glaube ich, unterwegs.
Wer sind denn die typischen Geschäftskunden der Deutschen Telekom?
Ja, den ganz typischen gibt es gar nicht. So den einen, so sieht er aus. Das war so ein bisschen lax formulieren darf. Der typische Geschäftskunde, den ich betreue, das ist zum Teil der Großkonzern, wie zum Beispiel Daimler oder auch VW. Und das ist dann aber auch der Einzelkämpfer, der Freelancer, der zum Beispiel Projektarbeit bei unseren Kunden oder in der Wirtschaft macht, zum Beispiel zum Thema Programmierung oder Projekte zur Digitalisierung macht oder jeder andere eben auch. Oder der Bäcker, der Friseur, dann der mittelständische Unternehmer, die sogenannten Hidden Champions, von denen wir so rund 1500 Unternehmen in Deutschland haben, die ja weltweit so versteckt die Marktführer sind. Und da haben wir allerhand von denen 85% sind alleine bei uns unter Vertrag sozusagen. Und von daher reicht der Kunde von ganz klein bis ganz groß. In Summe sind es 3,5 Millionen Kunden, die ich betreue.
Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen. Natürlich brauchen Unternehmen auch Internet und Telefon. Das ist selbstverständlich. Da kommen Sie dann ins Spiel, aber das ist ja nicht alles, was Sie machen. Was ist denn so die typische Herausforderung, die dann ein Geschäftskunde äußert? Wo möchte er denn dann auch vor allem noch Ihre Unterstützung haben?
Also natürlich viele der Kunden mit den Standardthemen, wie Sie es gerade eben sagten, von Mobilfunk und Festnetzverträgen. Aber das geht jetzt natürlich stärker in viele Anfragen Richtung 5G, zum Beispiel Campusnetze. Das wird jetzt auch größer, ist immer noch ein großer Teil, wo wir immer noch im Infrastrukturbereich da natürlich unterwegs sind. Jetzt gerade vor ein paar Tagen haben wir einen riesigen Vertrag mit der Deutschen Messe in Hannover unterzeichnet zum Ausbau eines 5G-Campus beispielsweise mit sage und schreibe 1,4 Millionen Quadratmeter, die wir dort versorgen, wo dann ein sogenannter Pilotierungsraum für andere Unternehmen auch dann da ist, wo andere Unternehmen 5G-Technologien mit ihren Technologien verbinden können und das ausprobieren können, von autonomem Fahren bis hin zu Riesendatenmengen, diese mit Maschinen zu verarbeiten und zu steuern. All diese Themen machen wir zum Beispiel, dahin gehen die Anfragen und verstärkt, und ich glaube, dahin ging auch Ihre Frage in Richtung, wie schaffe ich es eigentlich, mein Unternehmen zu digitalisieren? Und das sind Dialoge, die steigen massiv an und da sind Ideen gefragt und keine allgemeinen Statements, sondern sehr, sehr dediziert, wie kann ich vielleicht die Handelskette stärker digitalisieren, um ihre Kunden besser kennenzulernen? Wie kann ich vielleicht eine Produktion im Bereich IoT hier nochmal noch besser vernetzen, effizienter steuern und auch zum Beispiel Zulieferer dann in diese Lieferketten über Mobilfunk und mobile Daten noch stärker mit integrieren? Wie sehen die Datenmodelle dazu aus? Was kann ich eigentlich aus meinen Daten machen? Ist eine häufige Frage, darüber reden wir ja auch schon sehr lange. Und diese Projekte und die Digitalisierungsanfragen, wie geht das? Die werden deutlich mehr. Jetzt ein bisschen Corona gedämpft, aber ich bin mir ganz sicher, dass das im halben Jahr, toi, 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 Pandemie hoffentlich bald wieder im Griff, dass es dann richtig losgehen wird, weil jetzt nach dieser Pandemie ist mehr als deutlich geworden oder noch während der Pandemie wird jetzt deutlich, dass wer nicht digitalisiert, das Spiel am Ende dann verliert. Und das ist, glaube ich, das, was die Unternehmer gerade treibt. Einige sehr, sehr stark und andere sagen, ich kümmere mich jetzt, ich habe meinen Laden, läuft einigermaßen stabil und jetzt mache ich es erst recht. Auch solche Unternehmen haben wir. Ich hatte erst vor kurzem dort einen Unternehmer, Chapeau, der hat gesagt, wir können uns das leisten, wir machen jetzt keine Rückstellung, wir gehen in die Vollen und gucken uns Stück für Stück die Prozesse an, wie wir hier digitaler werden. Das nenne ich echten Mut und Unternehmertum.
Sie haben es gesagt, die Pandemie treibt die Digitalisierung für viele Unternehmen voran, notgedrungen. Wie war das denn vorher? Seit wann stellen Sie denn fest, dass Unternehmen da verstärkt auf Digitalisierungsthemen setzen? Oder war das vorher in der Breite gar nicht so das Thema, wie wir das vielleicht annehmen würden?
Also eigentlich geht es so, seit 2015, 16 tut sich da doch schon einiges. Also auch schon vorher, aber der Mittelstand hat da vielleicht ein wenig länger gebraucht. Wir haben jetzt Digitalisierungsindex Mittelstand, den wir regelmäßig erheben. Da haben jetzt zum Beispiel 56% der befragten Unternehmen gesagt, dass sie in Data Analytics viel, viel stärker einsteigen wollen. Das war noch vor 3-4 Jahren eine Zahl, die lag bei 10-15%. Also das ist schon deutlich nach oben gegangen. Und wir haben allerdings auch noch Nachholbedarf, zum Beispiel bei der Umsetzung einer Daten-Analytics-Strategie. Da sehen noch eine Menge Unternehmen auch Hemmnisse, Probleme. Ja, stimmt auch, weil es gibt strukturierte und unstrukturierte Daten und die mehr, also das Märchen vom, dass unstrukturierte Daten ganz einfach mal eben auch zu analysieren sind und mit Strukturieren zu vermengen sind, das ist eben nicht wahr, sondern auch hier eine gute Struktur, eine gute Vorsortierung hilft, um deutlich günstiger und vor allen Dingen nachher mit besseren Ergebnissen damit rauszukommen. Und da ist noch eine Menge Unsicherheit, da ist noch Aufholbedarf, aber auch tatsächlich Schwierigkeiten, weil die Fähigkeiten, das Verständnis ist noch nicht in der Form ausgeprägt. Ja, es hat sich massiv beschleunigt, aber es ist noch nicht da, wo ich mir es vorstellen könnte zu sein.
Jetzt ist ja, Sie haben es gerade selber gesagt, ganz viele, auch mittelständische Unternehmen, wollen jetzt digitalisieren, wollen stärker datengetrieben arbeiten. Aber eben genau die Schere, ich will stärker datengetrieben arbeiten, aber bis ich es dann wirklich umsetzen kann, da brauche ich ja noch eine Datenstrategie und da fehlt noch einiges. Wo fange ich denn an, wenn ich jetzt mit meinem KMU sage, so, wir müssen jetzt in die Vollen gehen? Ich habe spätestens jetzt durch Corona gemerkt, ich muss loslegen. Was würden Sie mir raten? Wie starte ich?
Ja. Erstmal in kleinen, übersichtlichen Schritten. Erstmal sich ein Bild darüber zu machen, was sind meine Datentöpfe, wo stehen sie, wie sind sie, wirklich eine saubere Bestandsanalyse, wie doch so häufig in vielen Themen. Und dann sollte ich mir auf jeden Fall einen Partner suchen. Und das alleine zu tun, halte ich für schwierig, weil sie haben gar nicht die Expertise als kleines Unternehmen. Und vielleicht sucht man sich einen starken und konzentriert sich dann auf einen Plan Stück für Stück. Das heißt, man sollte die Daten in einen Lifecycle bringen, in saubere Datenstrukturen, vielleicht auch die Vergangenheitsdaten, aber vor allen Dingen nach vorne gerichtet, würde ich mit der Sortierung sauber anfangen. Weil bis sie soweit sind, bis sie das auch entsprechend auswerten können, haben sie schon wieder eine Menge neue Daten gesammelt. Und wenn sie die dann richtig sammeln, dann geht es vielleicht schon mal deutlich leichter. Und dann müssen die Zugriffe beispielsweise sauber geregelt sein für ihre Partner, aber auch für ihre Mitarbeiter. Und das heißt auch ein großer Teil an Sicherheit. Wer darf auf welche Daten zugreifen? Also Vorsicht an der Bahnsteinkante, da immer ein bisschen zwei- bis dreimal hingucken, nicht zögerlich, aber bewusst in diese Themen hineinschauen. Und dann als nächsten Schritt mit kleinen, einfachen Analysen und Datenbeständen anfangen, das zu verbinden. Aber gleich, das ist immer in der Regel sehr, auch im Unternehmen, in Ihrem KMU wertvoll, wenn Sie dann auch erste Ergebnisse definieren, was wollen Sie denn rausbekommen? Und was macht das auch mit Ihrem Geschäft? Weil wenn Sie dann zum Beispiel Ihre Daten damit besser Ihre Kunden kennenlernen und das auch gleich wieder Ihrem Vertrieb, Ihren vielleicht in einem KMU 5 oder 10 oder vielleicht 20, 30 Vertriebler, denen das an die Hand geben können und die damit was anfangen können und sagen, das ist gut, dann wird die Nachfrage automatisch angeheizt. Also von daher auch gleich kurzfristige Outcomes, mit denen man was machen kann und das geht, die gleich definieren, neben den mittel- bis langfristigen und das mit Applikationen beispielsweise im CRM-Bereich oder im Logistikbereich, das gleich miteinander zu verbinden. Dann fängt das Ganze an, auch Freude zu machen und liefert schon erste kleine Ergebnisse. Und dafür gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten und eine Menge auch kleinere Startups, die dann sehr dediziert in den Industrien schon gute Analysen oder auch CRM-Tools anbinden und das miteinander zu verbinden und dann die ersten Ergebnisse zu sehen, ein bisschen Vorstellungs- und Kraftvermögen mitbringen, dass das sich noch deutlich stärker entwickeln kann, weil wenn Sie das einmal ans Laufen bekommen haben und Ihre Daten sauber im Griff und fangen an, weiter zu analysieren, dann können Sie weiter darauf bauen und das Datengerüst in Ruhe aufzubauen. Aber nachhaltig mit einem guten Partner würde ich schwer empfehlen.
Das sind ja wirklich einige Themen. Da habe ich wahrscheinlich in meinem KMU auch nicht für jedes Thema jemanden abgestellt. Das heißt, wie Sie gesagt haben, ich hole mir jetzt einen Partner ran, ich hole mir externe Expertise. Ist das ein Startup, mit dem ich zusammenarbeiten sollte? Ist das eine Beratung? Klopfe ich bei Ihnen an? Oder ist das je nach Geschäftsmodell komplett unterschiedlich?
Das ist, also zunächst einmal bieten wir dort aus unserem Hause natürlich eine Menge an, auch für KMUs. Wir setzen sehr, sehr viele Projekte auch bei kleinen und mittleren Unternehmen um. Vielleicht jetzt nicht die 3 bis 5 Mann, das 3 bis 5 Mann Unternehmen. Dafür machen wir, das ist auch eigentlich nicht leistbar, dafür Projekte zu machen. Aber dafür gibt es eine Menge aus dem Standardkatalog, womit man schon was anfangen kann. Erstens. Und dann, wenn sie ein bisschen größer sind, dann machen wir dort durchaus Projekte. Da haben wir auch tolle Beispiele, was man gar nicht erwartet, dass man mit einem zum Beispiel 100-Mann-Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich die gesamte Einsatzplanung des Sales-Bereiches komplett mit uns umgesetzt hat. Auch sowas können wir herstellen. Oder wir bringen hier oder da dann natürlich auch mal das eine oder andere Startup rein. Wir haben zum Beispiel ein Startup, das heißt bei uns Magenta POS, Point of Sales, also ein Kassensystem, was immer hochintelligent ist, was zum Beispiel den Außerhausverkauf massiv vereinfacht und erstmal natürlich Call-Annahme, Bestandsaufnahme, Abwicklung, Lager, Auswertungsprozesse, alles in einem Tool. Das haben wir über die letzten 3-4 Jahre mit dem Partner M4 hier entwickelt. Ein starker Gründer, der Marco Böri ist, der das macht. Und da haben wir jetzt zum Beispiel tollen Markterfolg, indem wir da die Kette Fressnapf, also durchaus ein großer Mittelständler im Tierfutterbereich, jetzt überzeugen konnten, seine ganzen Filialen damit auszustatten. Und was er dann gleich mitbekommt, das ist das, was mich so begeistert, die komplette Analyse dieser Daten, die über die Kasse administriert werden. Und es ist nicht nur die Kasse, es sind auch die Online-Aufträge, es ist auch der Online-Shop. Und wenn man das mal alles laufen sieht, wie das miteinander funktioniert und was sie dann über ihre Kunden lernen können, dann ist das begeisternd. Und jetzt merken Sie schon, da geht mein Herz auf, weil der Unternehmer an sich kennt ja seine Kunden gut, aber dann kennt er sie noch ein bisschen besser und vor allen Dingen, er kann das auch seinen Mitarbeitern zugänglich machen und dann kann man vielleicht noch besser am Kunden enger arbeiten, mehr verkaufen oder noch seine Produkte so verbessern, dass man die bekannte Nase dann wieder mal ein Stück schneller aus der Tür hat oder enger am Kunden dran ist.
Mich interessiert an der Stelle, gibt es so Beispiele, Digitalisierungsprojekte in mittelständischen Unternehmen, die eben genau diesen Erfolg schon widerspiegeln? Wenn ich als KMU zum Beispiel noch nicht gestartet habe, weil mir einfach noch die Idee fehlt, was kann ich mit Daten und Digitalisierung überhaupt machen?
Ja, klar gibt es Beispiele. Ich will Ihnen noch mal 2 bis 3 nennen. Einmal der Wohnmobilhersteller Detlefs, der zum Beispiel seine sämtlichen Wohnwagen trackt. Also er hat eine Mobilfunkkarte, eine sogenannte eSIM beziehungsweise eine IoT-SIM dort in den Wohnwagen verbaut und kann sie jederzeit tracken. Kann dann auch bestimmt damit, wenn der Kunde es wünscht, einmal für sich selbst, aber auch für den Kunden sehen, wie viel ist der Wohnwagen gezogen worden, wo ist der Standort etc. Und jetzt sagen Sie, das muss ja nun der absolute Ausnahmefall. Aber wenn Sie ganz viele Wohnwagen herstellen, reparieren etc. und da gibt es einen riesen Parkplatz und da stehen so 800-900 Wohnwagen drauf, dann finden Sie die mal im Winter wieder, wer welcher ist. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber damit können Sie 1:1 tracken, wo welcher Wohnwagen zum Beispiel steht. Das läuft dann über eine Plattform. Damit können Sie dann aber auch wieder Ihren Kunden weitere Services anbieten. Das ist ein Beispiel. Das nächste ist, dass zum Beispiel die Zinkerei Quanting mit einer Applikation, die wir haben, und Augmented Reality ihre Logistik optimiert. Also große, riesige Bauteile zu transportieren und das vorab automatisiert zu vermessen und das eben digital unterstützt, auch diese Daten weiterzugeben. Das kann alles diese App und kann diese Anwendung. Damit haben Sie eine riesen Vereinfachung, also in der Kundenschnittstelle, in Ihrer Planung, gerade in der Logistik hier in diesem Fall. Und das macht natürlich auch eine Menge Spaß. Und dann können Sie auch auswerten, wie lange waren denn die Wege pro Projekt, wie aufwendig was. Gut für die Nachkalkulation, weil dann kriegen Sie mal die Stundenzettel und die ganzen Aufwände sonst bei der Verladung etc. zusammen. Und so können Sie das dann auch digital zum Beispiel tun. Und dann nochmal, was ich eben sagte, nicht nur Fressnapf, sondern auch Butlers, auch ein digitales Kassensystem und die fangen an, jetzt die ersten Auswertungen darauf zu fahren. Hatten wir gerade eben schon gesprochen, ist nochmal ein Beispiel. Oder beispielsweise HRS, also das Hotelbuchungsportal. Leider haben wir es wahrscheinlich länger nicht mehr bedient aufgrund der Corona-Pandemie, aber wir kennen es alle und wollen es auch bald alle wieder bedienen. Und hier wird komplett die gesamte Security zum Beispiel auch aus dem Operations Center der Telekom bezogen. Und damit bin ich immer up to date. Ich bin dann immer sicher. Und wenn jemand einbricht in mein System oder versucht es zu korrumpieren, dann können natürlich sofort Spezialisten helfen. Die können auf die Oberflächen, auf die Backdoors gucken, wer ist da wie, wann reingegangen, auf die Logfiles etc. Alles das ist da und das sind einfach Themen, wo ich dann sage, Mensch, das lohnt sich da hineinzugehen und zu investieren. Das wären für mich ein paar Beispiele, wo sie einen Pack ankriegen, was man damit machen kann.
Super spannend, vielen Dank. Sind wir gerade auch schon ein paar Themen genannt, auch Technologien, also sei das Tracking-Technologien, sei das auch Augmented Reality. Was immer wieder aufkommt, ist auch das Thema KI. Für wen eignen sich KI-Lösungen und für wen eher nicht? Weil mir manchmal das Gefühl, dass jeder jetzt erstmal KI machen will. Ist das sinnvoll oder sollte ich mir schon gut überlegen, wann und wo eignet sich's?
Also KI setzt natürlich auch mal einen entsprechenden Datenbestand voraus. Ich denke, KI ist nicht so weit weg. Es sind natürlich künstliche Intelligenz, kommt auf die Anwendungsfälle drauf an. Wir müssen nicht glauben, dass wir da irgendwie einen Algorithmus reinschmeißen und dann klappt das alles automatisch und der lernt noch von alleine und der macht das dann so wie wir. Bei weitem nicht. Es ist und bleibt immer noch ein binäres System, 0 und 1. Und die Algorithmen, diese so zu programmieren auf einem sicheren und klaren Datenbestand, eben zum Beispiel aus CRM oder ERP-Systemen, darauf aufzusetzen und dann die richtigen Fragen zu stellen und dann mit künstlicher Intelligenz diese auszuwerten, das würde ich jedem empfehlen. Erstens, was machen wir zum Beispiel konkret in der Telekom? Das kennen viele Unternehmer, die Prognose. Wir nennen das bei uns Forecast. Die machen wir natürlich jeden Monat, was in den nächsten 12, 11, 10 und dann wieder 12, 11, 10, 9 Monaten kommt. Das prognostizieren wir. Das haben wir früher immer, oder machen wir heute noch viel mit den Verantwortlichen händisch. Jeder Bereich macht seine Abschätzung. Und natürlich gibt es da Hochrechnungen, natürlich wird da Excel und wird dort noch fleißig eingesetzt, gar keine Frage. Aber wir haben jetzt alle diese Daten mal komplett in einen algorithmusbasierten Rechenprozess gegeben. Und siehe da, der Algorithmus über die letzten 2,5 Jahre konnte mit Ausnahme der, wenn Sie die Pandemie und Corona rausrechnen, das können wir bei einigen Produkten konkret tun, sowas wie Roaming zum Beispiel, wenn Sie im Ausland telefonieren, da haben wir jetzt keine Umsätze mehr, leider. Mit Ausnahme dessen, was wirklich sozusagen eine außergewöhnliche ist, war der Algorithmus basierend auf künstlicher Intelligenz genauer als der händische Prozess. Das hat mich erschreckt. Aber wir haben auch eins daraus gelernt. Es gibt immer kleinere und größere Abweichungen, die müssen Sie händisch einpflegen. Und Sie können sich nachher nicht komplett darauf verlassen. Aber es ist eine hervorragende Stütze, um zu sehen, bin ich auf dem Holzweg oder sagt er mir was ganz anderes. Also es ist ein Frühwarnsystem, es ist eine Erleichterung, es ist eine Bestätigung und Sie kommen damit definitiv zu besseren Entscheidungen, weil Sie einen zweiten Blick bekommen. Und irgendwann können Sie vielleicht bei den Standards auch sich darauf verlassen. Und dann können Sie sich mehr auf die Differenziatoren dann konzentrieren. Also aus meiner Sicht gibt es dort definitiv Möglichkeiten. Und ich mache mal eine kühne Behauptung. In 10 Jahren wird es Einzug gehalten haben, auch in jedes Kleinunternehmen. Und wenn Sie es dann nicht können, bei den meisten, dann werden Sie einen strategischen Nachteil haben, weil Sie sind nicht ganz so gut informiert wie Ihr Wettbewerber. Und darum geht es ja häufig im Leben, den bekannten Schnitt schneller zu sein oder die Nase ein Stück weiter vorn zu haben. Das ist nun mal so. Dann kommt ja auch was Neues häufig dabei raus oder der technologische Fortschritt macht es gerade möglich.
Jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmen versuchen zu digitalisieren. Viele sind aber auch noch nicht so weit. Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wie digital ist denn der Mittelstand so insgesamt? Kann man das pauschal sagen, wie digital mittelständische Unternehmen in Deutschland bereits aufgestellt sind? Wenn Sie das jetzt nicht langsam angehen, dann werden Sie künftig einen Wettbewerbsnachteil haben. Können Sie uns dazu sagen, was Ihre Erfahrungen sind in der Breite?
Ja, ich würde gerne mal auch aus den Zahlen, aus dem Digitalisierungsindex des Mittelstandes dort auch nochmal bemühen an der Stelle und auch nochmal zum Thema KI, wenn Sie gestatten. Das zeigt das vielleicht, weil wir gerade auch bei dem Thema oder darüber gesprochen haben. Und mittlerweile nutzen schon 9% der befragten Unternehmen KI-Anwendungen. Das ist eine Steigerung um 2% in einem Thema, was für den Mittelstand in Deutschland noch relativ neu ist. So, jetzt kommt es aber, und das ist das, was mich da begeistert, und sehen Sie, da tut sich gerade was. 83% wollen aber mit dem Thema künstliche Intelligenz, KI, definitiv Zeit sparen und produktiver werden. Und 77% werden ihre Service- und Produktqualität damit steigern. Das ist festes Ziel. Und sage und schreibe, 31% erwarten, dass künstliche Intelligenz disruptive Veränderungen in ihrer Branche erzeugt. Was bedeutet das, wenn Sie sagen, wo steht der Mittelstand? Wenn ich dann sehe, dass 80% wollen Zeit sparen, 77% wollen Service- und Produktqualität verbessern und schon ein Drittel sagt, Achtung, da kommt eine Disruption, dann zeigt das zu mir ganz klar, das ist erkannt, alle gehen in diese Richtung, der eine schneller, der andere langsamer. Sicherlich hat die Pandemie nochmal einerseits das Bewusstsein massiv verändert, da bin ich ganz sicher. Allerdings die Umsetzung vielleicht im Moment noch nicht, weil man jetzt muss man ja auch erstmal über die Runden kommen. Und dann gibt es einige, sagte ich eingangs, die Mund abwischen machen wir trotzdem und jetzt umso mehr. Die gibt es auch, die Mutigen, die vorpreschen oder beziehungsweise die sich auch leisten können. Achtung, Achtung. Oder die auch vor allen Dingen die richtigen Ressourcen an Bord bekommen. Weil das ist ein Thema, was ist neu. Da muss man neugierig sein, da muss man unbedingt wollen, da muss man forschen. Also ich glaube, der Mittelstand ist prädestiniert dafür, das jetzt zu umarmen. Das passiert schon. Und ich glaube, dass wir in 2022 dazu einen richtigen Hype auf diese Themen sehen, weil die alle merken, ich habe zwar gut in den letzten Jahren verdient, gemacht und getan, die Pandemie hat einmal einen Paukenschlag in jedweder Richtung bedeutet. Einmal sind vielleicht Umsätze eingebrochen und ich habe gemerkt, wie disruptiv das ganze Thema ist. Und B, wenn ich mich jetzt nicht spute, dann werde ich abgehängt. Ich glaube, das Bewusstsein ist mehr als da.
War das Bewusstsein vielleicht vorher nicht so da? Häufig hat man ja gesehen, dass Unternehmen sehr gut verdient haben und dass dann das Thema Digitalisierung gerne für später hinten anstellen, dass man in dem Dilemma ist, wenn es super läuft, dann habe ich gerade ein Problem, das überhaupt umzusetzen und wenn es schlecht läuft, auch. Insofern ist das jetzt der Punkt, an dem sich das ändern wird, dass auch das Mindset dann dahingehend angepasst wird?
Ich glaube ja. Ich glaube ganz klar ja, weil wenn man gut verdient und das läuft alles super, ja, es gibt trotzdem welche, die sind immer paranoid. Die wollen immer, das sind halt pure Unternehmer und sagen, ich will wachsen, ich will noch schneller sein, mein Produkt muss besser sein. Aus Überzeugung, tolle Menschen, die da so dafür kämpfen. Das begeistert mich immer persönlich. Und dann gibt es auch einige, die sagen, läuft doch gut, Mensch. Also ich glaube, diese auch, ja, die haben jetzt auch gesagt, nee, jetzt muss ich mal wieder richtig ranhauen. Und ich bin der Überzeugung, es wird sich nächstes Jahr da definitiv was tun. Und in der Vergangenheit war es auch hier und da eher ein bisschen verhalten, weil man sich nicht so sicher war, wie das Thema eigentlich sich entwickeln und wie ernst man das nimmt. Übrigens auch eine Menge an Unsicherheit. Ne? Also wollen wir das mal auch nicht, wenn der Chef vielleicht schon an die 60 geht und sagt, jetzt nicht so nochmal komplett in was Neues reinbohren und das disruptiert so sehr. Die letzten 30 Jahre habe ich das alles super hingekriegt. Aber da gibt es eben auch Charaktere, die sagen, nee, ich sehe die Möglichkeiten. Ich sehe die Chancen in dem Thema. Und das sind, wenn ich die treffe, danach gehe ich immer total motiviert aus so einem Gespräch. Dann sage ich, muss ich auch noch mehr machen.
Ein anderes Thema, was wiederum Menschen und Unternehmer und viele beschäftigt, ist, dass die Infrastruktur noch nicht immer in Deutschland so gegeben ist, dass sie dann vielleicht sagen, okay, ich kann das wirklich richtig angehen, weil die Voraussetzungen schon geschaffen sind, ganz konkret. Unternehmen sitzen im ländlichen Raum und klagen darüber, dass ihr Internetanschluss möglicherweise noch zu langsam ist, wo immer ran das auch liegt. Aber damit sind natürlich viele Telekommunikationsunternehmen konfrontiert. Wie schätzen Sie das ein? Wie steht Deutschland da in der öffentlichen Debatte? Fliegen immer Rankings rum, die dann auch manchmal ein bisschen die Tatsachen verzerrt darstellen. Aber wie sehen Sie das? Wie ist Deutschland beim Thema digitale Infrastruktur aufgestellt?
Also zunächst einmal müssen wir uns verbessern. Das schicke ich einmal vorweg. Und das heißt auch die Telekom. Wir müssen noch mehr tun. Wir investieren jedes Jahr 5 Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland. Kein anderer investiert so viel. Und wenn Sie mal sich das Konjunkturpaket und dann die Digitalthemen sich anschauen, dann sind 5 Milliarden von uns als Investition schon eine ganze Menge. Erstens. Zweitens haben wir in den nächsten Jahren vor, das nochmal zu steigern auf rund 6 bis 7 Milliarden. Und ich glaube, das ist sehr vorbildlich und dann wird es auch schneller gehen. Wir haben uns vorgenommen, auch das Thema 5G noch stärker auszubauen. Und hier gilt es zu beachten, dass schon heute, wo wir jetzt hier sprechen, schon 68% der Menschen in Deutschland, also dort an ihren Wohnorten, auf 5G-Technologie beziehungsweise auf die Frequenz 5G dann entsprechend zurückgreifen können. Und das werden wir bis Ende des Jahres fast bis auf 80% hochgetrieben haben. In 2025 werden es dann definitiv über 95% sein, 95% Minimum. Das sind große Investitionen, die wir vornehmen, um diese Versorgung zu verbessern. Und ganz konkret auf die Frage Unternehmen im ländlichen Raum, auch dort gibt es das Programm der weißen Flecken und Unternehmen binde ich selbstverständlich morgen an. Und dann kommt immer das Argument, ja, das ist das Sägewerk im Wald, 5 Kilometer vom Ort weg. Ich will Ihnen mal ein Extrembeispiel. Ja, dann kostet das natürlich eine Glasfaser ratzfatz mal 100, 200.000 Euro. So, die kann ich da gerne hinbauen, da bin ich auch bereit, die da hinzubauen. Nur ich bin auch ein Wirtschaftsunternehmen, muss das Geld verdienen. Dann müssen wir Wege finden, entweder über Mobilfunk oder eben tatsächlich in den sauren Apfel beißen. Und dann muss man entsprechende Verträge machen, die langläufig sind, damit ich auch eine Chance habe, das Geld zurückzuverdienen. Und das gilt auch für andere ländliche Räume. Und dafür gibt es aber Fördertöpfe, die wir anzapfen werden. Und ganz klipp und klar, ich bin bereit, Unternehmen auch in abgelegenen Gebieten anzubieten. Das machen wir übrigens auch jeden Tag. Das ist nichts Außergewöhnliches. Nur manchmal gibt es auch eine Erwartungshaltung, die sagt, ja, das muss die Telekom dann auch für kleines Geld machen mit einem Zweijahresvertrag. So geht es leider nicht, weil wir müssen das in einer guten Balance hinbekommen. Aber klipp und klar, ich möchte meine Kunden auch dort bedienen und bin bereit, dort auch auszubauen. Aber man darf die Wirtschaftlichkeit aber auch nicht ganz unter den Tisch kehren. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe schon oft Zugeständnisse gemacht, wo ich weiß, die nächsten 10 Jahre werde ich da keinen Pfennig verdienen. Aber ich denke, es ist dann auch ein Service. Gut, dann kann man auch sagen, naja, wenn du da bist, dann kommt dann auch kein anderer dahin. Ja, dem ist aber auch nicht so. Dann kann ein Wettbewerber aufgrund der Regulierung sagen, ja, jetzt biete ich dem Vertrag an, die Telekom hat gebaut und dann muss ich zu üblichen Preisen dann abgeben. Also es sind so ein paar Besonderheiten, die stehen dann nicht so häufig in der Presse. Und die machen mir dann manchmal das Leben schwer. Ich will hier nicht klagen. Wir bauen weiter aus. Wir investieren bis zu 7 Milliarden in den nächsten Jahren. Wir werden 2 Millionen Haushalte jedes Jahr ab diesem Jahr, ab nächstem Jahr anbinden an die Glasfaser. Ebenso Unternehmensstandorte. Ich baue allein 1000 Gewerbegebiete jetzt bis Ende nächsten Jahres aus. Nochmal zusätzlich. Ich habe in den letzten 2 Jahren knapp 900 Gewerbegebiete ausgebaut. Dahinter stehen natürlich eine Menge Gewerbeunternehmen. Und das werden wir weiterhin so tun.
Das heißt, der Ausbau geht auf jeden Fall voran. Gibt es trotzdem Rahmenbedingungen, die noch verbessert werden müssten? Haben Sie einen Wunsch an die Politik, was da auch vielleicht noch gemacht werden kann, um zu helfen?
Oh ja, Genehmigung. Und das ist das nächste Thema, nochmal. Also Genehmigung, Aufgabegenehmigung, Verkehrssicherungsgenehmigung, da gibt es zum Teil Auflagen. Dann warte ich mal so 6, 7, 8 Monate, obwohl im TKG nur 3 Monate längstens erlaubt sind, dauert es dann sehr lange. Dann sind viele Voraussetzungen dort von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Manchmal muss ich komplette Katasterpläne mit einreichen, wo welche Leitungen etc. liegen. Alles Themen, die man gar nicht so auf dem Zettel hat und denkt, ach, die kommen wir mit dem Bagger, Genehmigung, geht's los, bei weitem nicht. Das ist gerade nicht leichter geworden. A, zum Thema Festnetzversorgung, da wäre der Wunsch, diese Genehmigung einfacher zu machen, dann auch Verlegemethoden, und zwar nicht mehr die bekannten 1 Meter rund unter der Erde, sondern es gibt auch Slicing-Methoden, dass man nahezu schon automatisiert aufschneidet und auch wieder verschließt und dann nur 30 Zentimeter unter der Erdoberfläche, zum Beispiel auf Gehwegen, wäre eine Möglichkeit, was das Ganze beschleunigt. Das wäre auch, ist auch ein Diskussionspunkt zum Thema feste Glas oder Glasfaser, diese zu verlegen. Und dann gibt es natürlich das Thema Mobilfunk. Wir suchen natürlich händeringend an vielen Standorten Mobilfunkstandorte, um dort Mobilfunktürme zu errichten, auch gemeinsam auch mit der Konkurrenz, wenn es dann wirtschaftlich schwache Standorte sind, wo man einfach wenig Einwohner dort erreicht. Und dann macht das natürlich keinen Sinn, dass da 3, also 2 Wettbewerber und wir dann noch jeweils einen Turm aufbauen. So was teilen wir uns dann auch und machen das gemeinsam. Aber auch da sind die Genehmigungswege, es gibt Standorte, da suche ich schon seit 3 Jahren nach Standorten, damit ich da die Abdeckung hinbekomme. Und dann will das aber auch keiner dann in der Nähe haben. Das ist dann das nächste Thema. Kann ich Ihnen ein ganz konkretes Beispiel hier nennen, ganz auch sogar aus meiner Nachbarschaft, wo dann immer gesagt wird, Mensch, Hagen, hinter meinem Haus habe ich keinen Mobilfunkempfang, kannst du da nicht mal was machen? Das ist, passiert so jedes Wochenende eigentlich, hier oder da, also unterschiedliche Anfragen. Und dann sage ich, ja gut, wir könnten eigentlich auf dem Sportplatz dort in der einen Ecke, wo die großen Eichen stehen, da könnten wir einen dicken Turm mal hinstellen. Den malen wir auch grün an und in Tarnfleck, dann fällt er gar nicht auf im Sommer und vielleicht im Winter auch nicht so sehr. Und dann könnten wir dort in der vielleicht in dem ganzen Stadtteil noch besser versorgen. So, gemacht, getan. Ja, dann heißt das aber dann inklusive bezahlen natürlich dieses Standorts, Vertrag mindestens über 10 Jahre, vielleicht auch nochmal ein kleines Sponsoring dazu, dass dann das WLAN auf dem Sportplatz sogar for free angeboten wird. Alles schön drin. Aus ästhetischen Gründen wollen Sie davon im Moment Abstand nehmen. Solche Geschichten, sorry, dass ich da jetzt so lang war, aber das macht es mal anfassbar. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin nicht der Einzige, der das erlebt. Ich erlebe das ja hier und da mal. Aber meine Kollegen aus der Technik erleben das jeden Tag. Alles nicht unbegründet, auch nachvollziehbar. Aber das macht die Geschwindigkeit und die Versorgung nicht immer einfacher. Und auch hier will ich wieder nicht klagen. Wir finden immer Lösungen. Aber man muss auch hinter die Kulissen gucken. Wenn Sie uns mit Korea vergleichen, die eine fantastische 5G- und breitbandige Versorgung haben, waren Sie schon mal in Südkorea, dann sehen Sie, wie dort auch verlegt wird. Da wird das Kabel noch von Haus zu Haus gehängt. Und die Antennen werden überall, wo eine freie Wand ist, rangemacht. Und das sieht nicht schön aus, aber sie haben eine Bombenversorgung. Das wäre bei uns undenkbar. Und da sind andere Voraussetzungen. Und es gibt auch Länder, wo natürlich die dort schon besser unterwegs waren. Das will ich auch nicht verhehlen. Und wir können auch immer noch mal ein bisschen schneller werden. So viel Selbstkritik muss auch an der Stelle sein.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Sie haben einen sehr guten Überblick über Deutschlands Wirtschaft zum Thema Digitalisierung natürlich. Wie blicken Sie denn da in die Zukunft? Wie gut ist Deutschland insgesamt aufgestellt? Worauf können wir uns vielleicht auch freuen? Wie sehen Sie das ganze Thema in den nächsten 3 bis 5 Jahren?
Also ich glaube, wir haben nach wie vor eine hervorragende wirtschaftliche Basis mit den Unternehmen, die es in Deutschland, aber auch in Europa gibt. Es gibt auch hervorragende deutsche Unternehmen, die im Softwarebereich und die Startup-Szene ist stark. Auch da haben wir gute Voraussetzungen. Wo wir uns aber deutlich verbessern müssen, ist, wir müssen noch mehr investieren in diese Themen als Einzelunternehmen, so wie die Telekom, wie wir das auch tun. Wir müssen noch stärker einen Blick auf die Software und die Anwendungen werfen. Und wir müssen auch politisch noch stärker in diese Themen, das fängt bei der Bildung an und das geht bis in die Unternehmen hinein, stärker fördern, fordern und es leichter machen, dass wir noch mehr Appetit für dieses Thema bekommen. Wenn wir das alles hinbekommen und diese Notwendigkeit noch besser verstehen, dann und es auch stärker dann vorantreiben, dann glaube ich, hat Deutschland eine fantastische Chance, weil wir haben hier viele Talente. Wir haben wirklich ein super Rückgrat mit dem deutschen Mittelstand, der nach wie vor in der Welt gefragt ist. Nur wir dürfen diesen Zug nicht verpassen. Sind wir davor, ihn zu verpassen? Ja, wenn wir nicht genügend Gas geben. Dann werden andere Länder uns disruptieren und uns den Schneid hier abkaufen. Deswegen, ich gucke optimistisch, ich bin aber auch Optimist, ich gucke optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, wir können das schaffen, aber wir müssen noch stärker unsere Kräfte bündeln. Wir müssen pragmatischer werden, hier oder da mal ein bisschen mehr ausprobieren und dann ingenieurtechnisch das dann auf ein perfektes Niveau bringen. Dafür stehen wir ja, aber wir müssen schneller ran. Schneller diese Dinge in solchen Zeiten, die gerade technologisch so disruptiv sind, müssen wir es noch stärker umarmen. Wir müssen investieren in Jugend, in Bildung, in die Universitäten, um das Alltag werden zu lassen. Es natürlich mit Abstand und gut zu betrachten, hier und da den richtigen Umgang damit lernen, dazu lernen, aber es auch stärker umarmen, damit wir unsere Wirtschaft und unsere Stärke damit weiter unterstreichen. Und deswegen glaube ich, haben wir eine gute Chance in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Auch durch die Pandemie ist jetzt nochmal ein Ruck durch Deutschland gegangen. Davon bin ich fest überzeugt, insbesondere bei den Unternehmern. Und mit dem Konjunkturpaket, vielleicht noch dieses Jahr, spätestens im nächsten Jahr, ist meine Prognose, wird es nochmal wieder richtig losgehen. Wenn wir wieder Mut fassen und deutliche Entspannung, was die Pandemie sehen, wenn wir das anschauen am Horizont, wenn wir dieses Licht am Horizont sehen, glaube ich, werden die Unternehmer die Füße in die Hand nehmen.
Das nenne ich mal ein motivierendes und positives Schlussstatement für unseren Podcast. Christoph hatte seine letzte Frage schon, ich habe aber noch 3 kurze Fragen, die wir unseren Gästen am Ende immer stellen. Die haben nichts mit dem Thema zu tun. Und ich starte mit der ersten. Herr Rickmann, welchen Twitter-Account würden Sie empfehlen? Und wenn es keinen gibt, als Alternativfrage, was ist Ihr Lieblings-Emoji?
Ich gehe auf mein Lieblings-Emoji und das ist dieser Daumen hoch. Das entspricht meinem Charakter, Mut zu machen, optimistisch zu sein und Leuten zuzuapplaudieren, wenn sie gute Dinge erreichen und tun.
Das glaube ich Ihnen sofort. Das klingt gut. 2. Frage. Welches Buch liegt gerade auf Ihrem Nachttisch oder in Ihrem E-Book-Reader?
Tja, es ist ein klassisches Buch. Ein klassisches gedrucktes Buch, wollte ich sagen. Und das habe ich hier vor mir. Und das kann ich Ihnen sogar zeigen, jetzt nicht im Podcast selbstverständlich. Aber ich beschäftige mich gerade mit Corporate Governance, die Geschichte Best Practices und wie man optimal ein Unternehmen nach Corporate Governance Voraussetzungen führt und was da empfohlen wird. Das lese ich gerade. Ehrlicherweise schaffe ich nur 3 bis 4 Seiten am Abend im Moment.
So hat man lange was davon. Wir packen das, den Buchtipp auf jeden Fall noch in die Shownotes, damit die Leser das auch, die Hörer das auch nachlesen können, so rum. Und die 3. und 3. letzte Frage. Sie haben jetzt ja bestimmt nicht zu wenig zu tun. Viele Projekte, man merkt aber auch, Sie brennen dafür. Aber was machen Sie, wenn Sie mal richtig abschalten wollen?
Ich suche ein bisschen was Außergewöhnliches. Natürlich Familie und Sport. Wenn ich richtig abschalten will, dann gehe ich am Meer, an der Ostsee gerne mal spazieren. Das ist das eine. Und das andere, was ich dann sehr, sehr gerne tue, ich höre, wenn ich auf Autofahrten bin, und das klingt jetzt verrückt, aber ich kann beim Autofahren wunderbar abschalten, wenn ich gute Musik höre. Und die ist verdammt unterschiedlich, je nach Stimmungslage.
Das hört sich sehr gut an. Vielen, vielen Dank, Hagen Rickmann, Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH. Ich nehme nochmal mit, spätestens seit der Pandemie ist klar, wie wichtig die Digitalisierung eben auch für den Mittelstand ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben und dass die Nutzung von datengetriebenen Geschäftsmodellen aber auch richtig Spaß machen kann. Der Ausbau geht voran, haben Sie gesagt. Wir haben noch ein paar Baustellen, aber es sieht gut aus. Ja, und damit sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir packen nochmal alles in die Shownotes an Informationen. Es gibt auch alles zum Nachlesen und hören wie immer auf www.bitkom.org/podcast. Und damit herzlichen Dank und für diese Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.